Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Und die Miri hat es ja gesagt. Wir hatten heute Morgen einen tollen Lobpreis. Danke der Lena für die Vorbereitung, hat sie super gemacht. Und es freut uns ja, wenn die junge Generation nachwächst und sich mit einklingt, aktiv in der Gemeindearbeit mitmacht. Wir sind dankbar für ihre Mitarbeit bei der Rheinschau. Und auch in der Jugend, dort im Lobpreisteam. Aber auch, dass sie in der Gemeinde dient. Lena, herzlichen Dank. Hast das Thema von heute Morgen auch gut aufgegriffen. Das passt Hand in Hand. Und da sind wir Gott dankbar. Auch, dass junge Menschen ein Gespür haben für das, was der Heilige Geist am Sonntagmorgen machen möchte. Wenn einem das auch nicht immer so gleich ganz bewusst ist in der Vorbereitung, was denn am Sonntag alles passieren soll. Und wir sind ja bei der neuen Predigtserie Liebe verändert. Und das Thema heute Morgen ist, Jesus liebt uns vollkommen. Und es ist ja so, dass Liebe eine große Kraft in unserem Leben ist und die Liebe Gottes insbesondere eine große Kraft in unserem Leben sein darf. Und wir möchten mit der Predigtserie, die uns bis September begleiten wird, möchten wir so viele unterschiedliche Facetten von der Liebe Gottes miteinander anschauen, die für uns aber wichtig sind, dass wir die Breite der Liebe Gottes entdecke, in uns wirken lasse und dass wir sie verstehen und wir uns auch danach ausstrecken. Ich glaube, von dem Thema Liebe oder dass Gott seine Liebe in unser Herz ausgießt, da bekommen wir nie genug davon. Gerade im Alltag oder dort, wo wir leben. Heute möchte ich eigentlich über ein sehr bekanntes Thema mit euch sprechen und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir uns wieder ganz neu danach ausrichten. Und mein Ziel von heute Morgen, der Predigt ist, dass wir ganz neu für uns entdecken, wie sehr Gott uns liebt. Aber, jetzt kommt es aber, wie immer, dass wir auch verstehen, dass die Liebe Gottes mit uns etwas machen soll und dass wir wieder eine Liebe haben für die Verlorenen in der Welt. Das ist ja so der Auftrag, den wir von Jesus erhalten haben, dass wir Menschen zu Jüngern Jesu machen sollen. Wir wissen, Gott hat seinen Sohn in eine gottlose Welt gesandt. Und ich kann euch garantieren, wenn er es nicht vor 2000 Jahren getan hätte, er wird es heute machen. Er würde Jesus wieder auf die Erde kommen lassen, weil die Liebe von Gott zu uns ist riesengroß. Die ist so groß, dass er sich eigentlich nicht von uns abwenden würde und möchte. Ich weiß, wenn ich jetzt einen Gedanken von Weihnachten heute Morgen hineinbringe, dann wissen wir, dass bis Weihnachten noch ein bisschen hin ist. Das ist mir völlig bekannt. Aber wir sagen ja, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und Weihnachten ist jetzt nicht das Fest der Liebe, weil wir uns gegenseitig beschenken oder weil wir uns anstrengen, fröhlich und freundlich zu sein. Ich hoffe, dass wir das auch unterm Jahr sind und nicht nur an Weihnachten. Sondern weil wir an Weihnachten darüber nachdenken und uns daran erinnern, dass Jesus, der Retter der Welt, geboren wurde. Dass wir die Geburt Jesu feiern. Und ich möchte mit euch einen ganz bekannten Text lesen, den man eigentlich hätte fast gesagt, wenn man in die Gemeinde kommt, mit der Muttermilch aussaugt. Also das ist ein Vers, wer den in der Gemeinde nicht kennt, da haben wir irgendwas verpasst. Ich lese, dass er nicht so allzu bekannt, doch, dass er schon bekannt ist, aber nicht allzu alt klingt, lese ich ihn aus der Hoffnung für alle vor. Da ist er ein bisschen anders übersetzt, aber von der Thematik und von dem, was er aussagen will, ist das Gleiche. Simon, wenn du den Bibelvers mal bringen könntest, Dankeschön. Steht in Johannes 3, 16 bis 18. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen, denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Das sind ganz bekannte Verse. Und trotzdem finde ich, wenn man diesen Vers liest, man könnte eigentlich jubilieren. Weil ich an Jesus glaube, verurteilt mich Gott nicht mehr. Ich bin freigesprochen. Ein alter Mann, der über 90 Jahre alt war, wurde von seinem Freund gefragt, ob er Jesus lieb haben würde. Und der ältere Herr erwiderte sehr freundlich, mit einem Lächeln, ja, ich liebe Jesus. Und dann sagt er zu seinem Freund, aber ich kann dir noch etwas Besseres sagen. Und der Freund fragt dann natürlich, was kann es denn Besseres geben, als dass du Jesus lieben würdest? Dann sagt er, und der alte Mann erwiderte, Jesus hat mich lieb. Und das bringt uns eigentlich zum ersten Punkt, und zum ersten Punkt der Predigt. Jesus liebt uns immer. Finde ich eine ganz banale Wahrheit, aber ich finde sie trotzdem klasse. Das ist die Botschaft vom Evangelium. Gott liebt uns, Gott liebt dich. Warum hätte er sonst seinen Sohn in die Welt gesandt? Weil Jesus kam auf die Welt und wurde geboren, um zu leiden. Also ich weiß nicht, wie es mir ging. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt, wir bekommen jetzt ein Kind, einen Sohn oder eine Tochter, damit es leiden kann. Ich glaube, das wollen keine Eltern, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Aber Gott hat es gewusst, dass Jesus leiden und sterben wird. Und wer macht sowas schon freiwillig? Was kann jemanden bewegen, so etwas zu tun? Da gibt es nur eine Antwort. Das ist Liebe. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob uns das überhaupt genügend beeindruckt, dass Gott aus Liebe seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Wenn wir in der Bibel nachlesen, schreibt die Bibel eigentlich, dass wir nicht besonders liebenswert wären. Wer das nicht glaubt, der kann mal im Römerbrief das 3. Kapitel nachlesen. Und was da Paulus über Menschen schreibt, die nicht an Gott glauben, das schmeichelt uns nicht so sehr. Also wir würden das einem Freund sicher nicht so sagen. Und Jesus kam nicht in die Welt, weil wir so nett und so freundlich sind, sondern er hat es gemacht, weil er uns lieb hat. Und erst durch die Liebe Gottes zu uns beginnen wir eigentlich zu verstehen, was Liebe wirklich bedeutet. Also Gott hat es sehr selbstlos gemacht. Wenn wir lieben, dann erwarten wir ja, dass der andere uns auch nett findet und uns gute Dinge tut. Aber Gott hat es mal ganz, ganz selbstlos gemacht, weil er uns einfach durch und durch liebt. Also der Vater im Himmel, Gott hat Jesus in die Welt gesandt, ohne dass ihn jemand dazu gezwungen hat. Sondern die Liebe hat ihn dazu gedrängt. Die Liebe zu dir und zu mir. Und mit Jesus hat uns Gott eigentlich unmissverständlich seine Liebe zu uns ausgedrückt oder bewiesen. Paulus schreibt es ganz einfach, steht im nächsten Bibelvers, Simon bitte. Die Freundlichkeit und Menschenlieben Gottes, unseres Retters, ist erschienen. Das schreibt er im Titus. Also die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, ist erschienen. Glauben wir tatsächlich, dass Gott freundlich ist und Menschen liebt? Weil wir denken ja sicher, dass Gott mich liebt oder dass Gott dich liebt, ist ja klar, ich bin ja so ein toller Hecht. Aber Gott liebt alle Menschen. Und vielleicht kann man sich ja auch die Frage stellen, warum sollte Gott mich lieben? Ich weiß es nicht, warum mich Gott liebt. Aber eines weiß ich sicher, er liebt mich. Warum er das tut, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er es tut. Ich weiß auch nicht, warum meine Frau mich liebt, warum meine Freunde mich lieben. Wichtig ist doch, dass es so ist. Dass meine Frau mich liebt und dass meine Freunde mich mögen. Und Gott liebt uns mit so einer unvorstellbaren Liebe und das dürfen wir glauben, auch in der Covid-19-Pandemie. Gott liebt uns. Und wenn jetzt jemand im Gottesdienst säße und denke, kein Mensch liebt dich, dann darf er wissen, Gott liebt ihn mit einer unbegreiflichen Liebe. Und wenn wir uns das bewusst wären, dann gäbe es viele Nöte. Und wie viele Minderwertigkeitsgefühle könnten aus dem Leben weichen, wenn wir uns bewusst wären, dass Gott uns liebt. Du brauchst dich nicht minderwertig fühlen, weil Gott dich liebt, weil Gott dich geehrt hat, weil Gott dir Wert gibt. Denn es ist doch nicht so wichtig, dass alle Menschen denken, ich bin ein toller Kerl, sondern ich weiß, Gott liebt mich und das aus Gnade. Wir dürfen glauben, der Schöpfer von Himmel und Erde, der alle Geschicke der Welt in der Hand hat, der liebt mich, der kümmert sich um mich. In der Vorbereitung habe ich eine Geschichte gelesen, die bringt es sehr punktuiert auf den Punkt. Im Kindergottesdienst fragte die Leiterin die Kinder, was meint ihr, warum wohl liebt Gott uns alle so sehr? Und wie immer, wenn man als Kinderleiter eine Frage stellt, wird es wahrscheinlich erstmal still sein. Und die kleine Christina nimmt all Mut zusammen, streckt den Finger und ohne dass sie in Zweifel hatte, dass die Antwort, die sie sagt, richtig ist, sagt sie, weil er, also Gott, jeden von uns nur einmal hat. Ich finde die Aussage ist unbegreiflich, die ist so einfach und doch so tiefgründig. Weil du und ich, wir sind alles Originale. So wie dich gibt es keinen zweiten auf dieser Welt. Und wird es auch keinen zweiten auf dieser Welt geben. Und an dieser Stelle dürfen wir uns auch bewusst sein, Gott liebt nicht nur dich und mich, Gott liebt auch deinen Nachbarn, deine Nachbarin, deinen Arbeitskollegen, den du vielleicht gar nicht cool findest. Den liebt Gott auch. Für den hat er Jesus auch gesandt. Und weil Jesus uns liebt, kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus will erretten. Also die Liebe Gottes hat nur ein Ziel. Er will uns retten. Er wusste, er weiß, wie hoffnungslos und verloren wir sind. Und Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, weil wir uns entscheiden sollten, auf ganz neutralem Boden, will ich in den Himmel oder möchte ich in die Hölle? In der Situation sind wir nicht, sondern Gott hat seinen Sohn geschickt, weil wir verloren sind. Das Gerichtsurteil ist schon gesprochen. Wir sind auf dem besten und direkten Weg in die Verdammnis, in die Hölle. Wir haben da keine Wahl, da gibt es nichts zu entscheiden. Das ist so, wie wenn du in einem brennenden Haus sitzen würdest und kannst nicht aus diesem brennenden Haus rauskommen und entfliehen. Aus eigener Kraft. Und das bewegt Gott seit dem Sündenfall. Seine Liebe zu uns Menschen, die eifert und kämpft. Er möchte uns aus dieser Verfahrenssituation erretten, weil wir eben schon gerichtet sind. Und es gibt nur eine Chance, dass wir von Gott gerettet werden können und das aus Gnade. Und nichts kann das Herz Gottes mehr bewegen als die Rettung von Menschen. Wie wichtig ihm das ist, erklärt Jesus mit dem Beispiel von dem verlorenen Schaf. Matthäus 18, Vers 12. Da kann man mal drüber nachdenken. Was meint ihr, was wird ein Mann tun, der 100 Schafe hat und eines davon hat sich verlaufen. Wird er nicht die 99 allein im Bergland weitergrasen lassen und losziehen und das Verirrte suchen? Also so sehr liebt uns Gott. Eigentlich kann man sich doch Gedanken machen, aber Hirte, das geht doch nicht. Du lässt 99 alleine, denen könnte doch auch was passieren. Damit ein verlorenes Schaf gerettet wird. Also möchte mein Gott, setzt alles in Bewegung, dass Menschen Errettung erfahren, dass das Verlorene gefunden wird, auch heute Morgen, wo du dich verloren hast, geht Jesus dir nach und sucht dich. Menschen mögen dich übersehen, mögen das gar nicht realisieren, aber Jesus weiß es. Und das hat Gott so bewegt, dass er seinen einzigen Sohn geopfert hat, damit der Fahrstuhl nicht nur nach unten geht. Gott hat es zugelassen, dass sein Sohn von der ganzen Welt verachtet, geschlagen und gepeinigt würde. Das wünschen wir keinem unserer Kinder. Wir möchten nicht, dass unsere Kinder verachtet, gepeinigt noch sonst was werden, sondern wir wünschen ihnen alles Gute, Gottes Segen, Gesundheit, einen guten Ehepartner, Ehepartnerin, dass es ihnen gut geht. Aber Gott wusste, wenn Jesus kommt, wird er verachtet, er wird geschlagen, er wird gekreuzigt, er wird gepeinigt. Weil es für Gott keinen größeren Sieg, keine größere Freude gibt, wenn Menschen durch den Glauben an seinen Sohn Errettung erfahren. Deshalb ist immer Party im Himmel, wenn eine verlorene Seele errettet wird. Wir nehmen das zur Kenntnis und machen Häkchen dran. Ja gut, Aufruf gemacht, Live-Abend oder Evangelisationsabend, einer hat sich bekehrt, preis dem Herrn, hier steht Entscheidungskarte, hier ist noch eine Bibel, geh bitte in den Kurs, herzlich willkommen in deinem neuen Leben. Aber ich denke, wir sollten das viel mehr zelebrieren. Also wenn oben eine Party fährt, dann bin ich doch herzlich dazu eingeladen, das auch so zu tun. Für uns ist das selbstverständlich, weil wir gehen schon gefühlt ewig in die Gemeinde. Wir wissen das gar nicht mehr, wie das ist, wenn man verloren ist. Aber dein Nachbar, der Jesus nicht kennt, der geht geradewegs in die Verdammnis. Also ich möchte jetzt keinem schlechten Gewissen, das ist mir völlig fern und auch keinen Druck ausüben, aber das muss uns in unserem Denken bewusst sein. Wir sind nicht nur hier, um schöne Gottesdienst zu feiern, sondern Kraft zu tanken, rauszugehen und in der Welt einen Unterschied zu machen, weil wir erlöst, befreit und errettet sind. Im Wort Gottes steht, Christus in uns, also Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also was ist Hoffnung, was ist Herrlichkeit? Das darf man in unserem Leben sehen. Und wie oft lassen wir uns beeindrucken von unseren Umständen? Auch der Covid-19 und auch die Welt ist so schlecht. Und auch wenn es noch Regularien gibt, die uns ein bisschen einschränken als Gemeinde. Aber wir sind nimmer im Covid-19-Modus. Wir haben den Auftrag und der gilt mit und ohne Covid-19. Wir sind nicht im Urlaubsmodus, Gemeinde Jesu. Wir hängen nicht in der Hängematte. Das dürft ihr in 3 Wochen Urlaub machen. Preis dem Herrn, ich liebe das auch. Aber in unserem Auftrag sind wir nicht im Urlaub. Aus diesem Modus müssen wir, auch wenn wir so die Stühle so, ich habe ein bisschen befremdet, hier so ein großer Saal und alle sind so weit weg von mir. Aber innerlich sind wir miteinander verbunden. Und innerlich wissen wir, dass wir einen Auftrag haben. Weil Gott uns in diese Welt gesandt hat, dass wir die Hoffnung der Herrlichkeit weitertragen. Er möchte, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er freut sich nicht, wenn Menschen verloren gehen. Sonst wäre Jesus nicht auf die Erde gekommen, nie und nimmer. Und jetzt muss ich wieder den Bogen spannen von der Liebe Gottes zum Heiligen Geist, auch wenn wir das Thema jetzt beendet haben. Ich bin wieder beim Heiligen Geist. Letzten Sonntag haben wir gehört, der Heilige Geist füllt uns mit der Liebe Gottes. Und dass ein Mensch errettet wird, braucht es auch den Heiligen Geist. Aus der Nummer kommen wir nicht raus. Und Jesus macht sehr deutlich, was eine der Hauptaufgaben vom Geist Gottes ist. Wir lesen in Johannes 16, 8 bis 11. Und er, also der Heilige Geist, und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Also, das sagt Jesus in 4 Versen, das ganze Evangelium. Um das, was es im Evangelium geht, um das, was wir auch verstehen und begreifen dürfen. Der Der Heilige Geist möchte Menschen begegnen. Er möchte ihnen Einsicht geben. Er will, dass Menschen verstehen, in welchem Zustand sie sind. Dass sie erkennen, sie brauchen Erlösung. Er möchte ihnen die Augen öffnen für die gute Nachricht, für das Evangelium. Dass der Verlorene, der orientierungslose Mensch, der in einer ungerechten Welt lebt, steht im Zentrum des Wirkens Gottes, im Zentrum vom Wirken des Heiligen Geistes. Bis heute. Lass uns den Heiligen Geist mit ins Boot nehmen, wenn wir mit Menschen über das Evangelium sprechen. Es geht doch nicht darum, dass ich das Argument gewinne, sondern es geht darum, dass Gott sein Herz erreicht. Darum beten wir doch zu Gott. Und ich möchte auch Mut machen, dass wenn wir vielleicht mit Menschen schon zig Male über den Glauben geredet haben, dass wir es beim 101. Mal Gott glauben und vertrauen, dass sich das Herz auftut und der Jesus in sein Leben einlädt. Bevor Jesus nach seiner Auferstehung wieder zurückging in den Himmel, hat er sich ja mit seinen Jüngern getroffen. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann. Das Grab ist leer. Man sucht Jesus und findet ihn nicht und dann ist er plötzlich da. Er hat sich ja darauf vorbereitet, aber irgendwie haben die Jünger das irgendwie verdrängt. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Also der Heilige Geist hat den Jüngern geholfen, das Evangelium zu verbreiten. Das erleben wir bei der ersten Predigt von Petrus nach Pfingsten. Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat. Ich weiß nicht, das ist schon wie von 0 auf 100. Stell dir vor, du hattest furchtbar Angst und da musst plötzlich vor 5000 Leuten sprechen und ihnen das Evangelium erklären. Und hast noch nie eine Predigt gehalten. Außer dir selber und deinen anderen Jüngern. Und dann schreibt das Wort Gottes in 2 Apostelgeschichte 2,37, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Das ist mal eine Aussage. Das würde mich freuen, wenn es dich heute Morgen bis ins Innerste trifft, nicht wegen mir, sondern wegen Gott. Und wenn der Heilige Geist nicht die treibende Kraft gewesen wäre und ist in der Verbreitung von der guten Nachricht, dann wären wir, du und ich, heute gar nicht da. Das ist der Fakt. Menschliche Worte ohne die Salbung des Heiligen Geistes können nichts ausrichten. Du kannst noch so interessant, spannend, abwechslungsreich und inspirierend sein. Und das sollen hoffentlich sind es unsere Predigten auch. Das darf so sein. Aber sie bringen kein Leben hervor, es sei denn, der Heilige Geist macht es. Und wir dürfen sehen, das Wirken vom Heiligen Geist hat zwei Seiten, wie die Seiten von einer Münze. Dieses machtvolle Wirken vom Geist Gottes. Auf der einen Seite wirkt er an dem, der das Evangelium verkündigt. Auf der anderen Seite wirkt er bei dem, der es hört. In Apostelgeschichte 16,14 lesen wir, da wird von einer Christin, das war die erste Christin in Europa, die Lydia. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin, also eine Geschäftsfrau aus Thyatira. Ihr wisst alle, wo Thyatira ist, wenn nicht, lest in der Bibel nach. Die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Kann das nicht auch unser Gebet sein, wenn wir mit Menschen sprechen, dass Gott ihr Herz auftut? Damit der oder diejenige versteht, um was es geht. Ich finde den Satz klasse, ich lese ihn nochmal. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Also beides ist notwendig. Und eines ist auch ganz klar, ohne das Wirken des Heiligen Geistes kommen keine Menschen zum Glauben an Christus. Beten wir doch gemeinsam für die Menschen, die wir in unsere Gottesdienste einladen. Herr, öffne du ihre Herzen, damit sie sich einladen lassen und sie sich für das Evangelium öffnen. Jetzt möchte ich auch noch zu diesen drei Aspekten kommen, die der Heilige Geist den Menschen zeigen will, offenbaren will, deutlich machen will, nämlich über die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Ich finde, das hat Jesus klasse ausgedrückt. Also wenn der Heilige Geist kommt, wird er über die Sünde sprechen. Und wir wissen, Sünde ist Zielverfehlung. Haben wir mal im Grundkurs gehört. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, er wendet für diesen Begriff Sünde keinen moralischen Maßstab an. Wenn wir über Sünde sprechen, verbinden wir das meistens mit etwas sehr Negativem. Sünde ist für uns stehlen, betrügen, morden, Ehebrechen, der Frau nicht die Tür aufheben, sie nicht ehren, die Socken nicht in die Wäschetruhe machen und so weiter. Die Liste ist beliebig lang. Das ist ja das, was wir unter Sünde so als moralischer Maßstab verbinden. Und wir würden dem Heiligen Geist auch zustimmen, wenn er Menschen überführt, wenn sie sowas Verkehrtes tun, dass er das machen könnte. Denn die meisten Menschen, nicht nur wir, haben ja ein Empfinden, was gut und böse ist. Sowas nennt sich wohl Gewissen. Jeder wird zustimmen, dass Mord nicht richtig ist und auch moralisch verwerflich. Aber würde jetzt der Heilige Geist einen moralischen Maßstab für die Sünde benennen, dann könnte man ja denken, ich muss mir nur nicht zu Schulden kommen lassen, dann ist alles in Ordnung. Ich mache meine Socken immer in die Wäschetruhe. Dann wäre Sünde das Problem von unordentlichen und undisziplinierten Menschen. Aber die Sünde, die uns in den Abgrund bringt, hat zunächst nichts mit Moral zu tun. Natürlich ist klar, wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir weder betrügen, stehlen noch die Ehebrechen noch sonst was machen. Gar keine Frage. Aber hier, von dem, was hier der Heilige Geist spricht, ist, hier geht es um die Beziehung zu Jesus. Also ich möchte jetzt keinen Freibrief zum Sündigen hier formulieren, dass wir das bitte an der Stelle richtig verstehen. Aber hier sagt die Bibel, wer nicht an Jesus glaubt, lebt in Sünde. Und da sage ich was ganz Unmodernes, der ist ein Sünder. Ja Mensch Thomas, wir sind doch humanistisch unterwegs, wie kannst du sowas sagen? Also auch der, wo ein ordentliches Leben führt, ist deswegen nicht ohne Sünde. Denn die eigentliche Sünde ist, nicht an Jesus zu glauben. Und das ist die Sünde, die dir auch nicht vergeben wird, in der Ewigkeit, wenn du nicht an Jesus glaubst. Und das gilt grundsätzlich für alle Menschen, auch für die scheinbar Guten. Wie oft hört man, ja, das ist doch so ein guter Mensch, warum sollte Gott denn? Ich habe den Maßstab hier nicht aufgerichtet. Ich kann da sagen, so sagt das Wort Gottes. Also wer Jesus ablehnt, lebt in Sünde, egal wie gut oder schlecht er lebt. Denn er lehnt ab, was Gott schenken möchte. Johannes 3,36 schreibt, also zuerst mal Johannes 16,9, ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Und in Johannes 3,36 steht, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Und weil das so ist, sprechen wir Christen über Jesus. Auch mit dem netten älteren Herrn, der in deiner Nachbarschaft wohnt. Er braucht Jesus. Denn in der Beziehung zu Jesus entscheidet sich, ob wir ewiges Leben bekommen oder nicht. Ein weiterer Punkt. Der Heilige Geist lehrt auch über die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Johannes 10, Vers 16. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Also Jesus wurde nach der Kreuzigung auferweckt. Ich weiß nicht, ob wir uns immer so der ganzen Bedeutung dieser Aussage bewusst sind. Er kehrte zu Gott, seinem Vater, zurück. Das beweist aber auch, dass Gott das Opfer seines Sohnes angenommen hat und dadurch die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, erfüllt wurde. Und jetzt kann jeder Mensch vor Gott gerecht werden, wenn er an Jesus glaubt und sein Opfer am Kreuz anerkennt. 2. Korinther 5, 21. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Also wenn Gott dich freispricht, kannst du vor ihm bestehen. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, weil du an Jesus glaubst. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. So vergibt Gott unsere Schuld. Und wenn Gott unsere Schuld vergibt, dann sind wir in seinen Augen gerecht. Und der Himmel steht uns offen. Danke für so viel Halleluja. Ich finde es klasse. Ich brauche mich nicht zu fürchten vor Gott, weil ich Jesus habe. Und weil ich jetzt Jesus liebe, möchte ich all das, was er sagt, dass es gut ist, für mich auch tun. Der dritte Punkt. Über das Gericht. Der Heilige Geist wird auch über das Gericht lernen. Und da wünschte ich mir, dass wir Christen das so in der vollen Breite, im vollen Umfang verstehen, was Jesus hier eigentlich sagt. Johannes 16, Vers 11. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Das ist mal eine Aussage. Verstehst du die Dimension? Darf ich das mal so ganz frei sagen? Aus meiner Wahrnehmung kümmern sich viele Christen viel zu sehr um den Teufel. Ich möchte mich um Jesus kümmern, weil er mich errettet und befreit hat. Also, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt und das Evangelium klar macht, dann wird er auch zeigen, dass der Herrscher dieser Welt, der Teufel, verurteilt ist. Und wir wären ihm ausgeliefert, hätte Jesus uns durch sein Sterben am Kreuz nicht davon befreit. Jesus sagt Folgendes vor seiner Kreuzigung in Johannes 12, 31. Jetzt wird über diese Welt Gericht gehalten. Jetzt wird der Teufel, der Herrscher dieser Welt, entmachtet. Wer hat von einem Feind Angst, der entmachtet ist? Und das ist die biblische Wahrheit. Die Macht des Teufels wurde gebrochen. Wenn Menschen zu Jesus kommen, werden sie dem Herrscher dieser Welt entrissen. Wir können ihm natürlich die Türen auflassen. Klar, können wir machen. Aber eigentlich muss das nicht so sein. In Kolosser 1, Vers 13 steht, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Und das ist doch eine gute Herrschaft. In dessen Herrschaftsbereich lebe ich. Und Gottes Gunst, Gottes Güte, Gottes Hilfe steht auf meiner Seite. Wenn etwas in Deutschland nicht gut geht und ich Hilfe brauche, hat der Staat was eingerichtet. Die Polizei, die kann ich um Hilfe bitten und sagen, da passiert was, was eigentlich nicht so ganz in Ordnung ist. Und glauben wir denn nicht, dass wenn wir angegriffen werden, dass Gott uns nicht helfen möchte? Und ich glaube, wir Christen sollten uns mehr mit dem auseinandersetzen, was geht, und nicht so sehr mit dem, was nicht geht. Sondern wir sind erlöst. Jesus hat uns die Lösung gegeben. Ich weiß, ich vereinfache es an der Stelle ein bisschen, aber ich möchte euch Mut machen, Jesus zu vertrauen. Obwohl der Teufel ja immer noch sein Unwesen treibt, das wissen wir doch, er ist besiegt. Gemeinde Gottes, denkt dran, der Teufel ist besiegt. In 1. Johannes 4,4 steht, doch ihr meine geliebten Kinder, also das finde ich echt herzerfrischend, wie der Apostel Johannes so spricht. Er spricht uns mit liebe Kindlein ein, das darf man heute nicht mehr machen. Also ich spreche euch jetzt nicht mit liebe Kindlein ein, weil so alt bin ich denn auch noch nicht. Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und überwunden. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Ich lebe im Herrschaftsbereich Jesus und habe seine Autorität und seine Hilfe. Es kommt der Tag, an dem das Gericht ja vollzogen wird. Aber das ist der Kern des Evangeliums. Johannes 16, Vers 8, nochmal zum Schluss. Und er, der Heilige Geist, ist gekommen. Wenn er kommt, wird er den Menschen die Augen öffnen für ihre Sünden, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Weil eigentlich sprechen wir Christen ja nicht gerne über Sünde. Über Gerechtigkeit schon eher und über Gericht auch nicht. Aber das ist das Wesen vom Evangelium. Ich darf an Jesus glauben. Ich bin gerechtfertigt durch Jesus. Und durch Jesus ist der Feind meines Lebens gerichtet. Was machen wir jetzt? Ein paar Schlussgedanken noch. Wir verstehen, dass der Heilige Geist Menschen retten will. Ich glaube, das hat hoffentlich jeder heute Morgen verstanden. Und weil er in uns lebt, der Heilige Geist, und die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde, will der Heilige Geist mit uns zusammen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Wir alle haben verschiedene Gaben. Und jeder von uns kann mit seinen Gaben unerrettete Menschen erreichen. Du kannst vielleicht gut Kuchen backen. Dann lad ihn zum Kaffee ein. Du bist vielleicht ein guter Handwerker, du kannst was reparieren in deiner Nachbarschaft. Du kannst gut reden, dann sprich mit den Menschen über das Evangelium. Und. Aber jeder von uns darf dazu beitragen, dass sie vom Reich der Finsternis ins Reich Gottes kommen. Beten wir doch miteinander, gemeinsam. Das sind die Veranstaltungen, die wir haben, sei es im Gottesdienst, in unseren Kleingruppen, in der Jugendgottesdienst, bei den Royal Ranch und bei den Kindern und in allen Bereichen des christlichen Zentrums oder in allen Veranstaltungen von uns, Freunde, Bekannte und Fremde zum Glauben an Jesus kommen. Glauben wir das denn überhaupt noch? Oder machen wir es nur an den äußeren Dingen fest? So, wenn, dann würde, sondern wir vertrauen, dass der Heilige Geist an Menschen wirkt. Ich weiß ja nicht, wie du dich bekehrt hast. Ich weiß nur, dass ich im Evangelisationszelt saß, der Aufruf kam und ich habe meine Hand gestreckt, weil Gott an meinem Herzen gewirkt hat. Aber wir möchten doch, dass Menschen Erlösung erfahren, Errettung und Befreiung. Sei mit dabei. Lass uns doch miteinander beten für eine neue Leidenschaft, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Wir haben doch eine gute Gelegenheit im Moment. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, das möchten wir den Menschen erzählen. Lass uns aufstehen und beten und erwarten, dass Gott Menschen rettet. Vater im Himmel, ich danke dir auch, dass du unser guter Gott bist. Ich möchte dich bitte für uns alle, dass wir ganz neu von deiner Liebe ergriffen sind und auch von der Liebe, die uns zu dir gezogen hat. Danke, dass wir dir gehören dürfen, dass du unser Erlöser bist, dass du unser Retter bist, dass du unser Befreier bist und dass wir dir gehören, dass wir an dich glauben dürfen und können, Jesus. Und danke, dass die Hoffnung, die in uns lebt, dass wir die weitertragen können. In unserer Art, so wie du uns gemacht hast. Herr, wir brauchen nichts zu kopieren. Du wirst es mit dem, was du in uns hineingelegt hast. Wirst du wirken an Menschen, die dich nicht kennen. Herr, wir möchten dem Heiligen Geist es erlauben, dass er uns Ideen gibt, Kreativität, das Evangelium zu verbreiten. Mit dem, was wir haben, mit dem, was wir sind. Ich danke dir für deine Hilfe und dass wir erwarten können, wenn Menschen, die dich nicht kennen in unseren Gottesdienste, dass sie in unserer Kleingruppe, dort, wo wir leben, dass Menschen zum Glauben an dich kommen. Und möchte ich auch bitte für meine Geschwister, die schon an der einen oder anderen Stelle schon lange bete, für Verwandte, für Bekannte, die dich nicht kennen, dass sie nicht mutlos sind, sondern dass sie dir vertrauen und dass du, Geist Gott, dass wir miteinander beten, dass der Geist Gottes ihre Herzen öffnet, dass sie dich erkennen und dich erfahren. Herr, dass das geschieht, dass Menschen überführt werden von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Herr, wir bitten dich, Geist Gottes, um ein vermehrtes Wirken, wenn wir für dich unterwegs sind, für eine vermehrte Leidenschaft, Menschen das Evangelium zu sagen. Herr, dass wir es nicht aus dem Blick verlieren, dass Menschen für ewig verloren sind, wenn sie dich nicht kennen. Herr, dass wir ganz neu spüren und empfinden, dass errettet sein auch Liebe gibt für die Unerrettete. Herr, wir möchten das aus Liebe und zu dir tun, weil wir wissen, dass du alles am Kreuz bezahlt hast, durch die Schuld der ganzen Menschheit auf dich trage. Und so danke ich dir, Jesus, dass du uns da Mut machst. Und ich danke dir, dass wir auch bekennen dürfen, dass wenn wir schuldig geworden sind, dass du uns da ganz neu belebst in dieser Sache, dass wir nicht aufgehen, für Menschen zu beten. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade und dass wir wissen dürfen, du liebst uns von ganzem Herzen. Nicht wegen unserer Leistung, nicht dem, was wir tun, sondern weil du uns liebst und das uns Wert gibt. Amen. Amen. Ihr dürft nochmal Platz nehmen.